Okay, wir sind heute wieder in der Tageslese. Und wer die Tageslese tatsächlich täglich liest, hat festgestellt, oh, heute beginnt da ein neues Buch. In den letzten Wochen waren wir im Hebräerbrief unterwegs und jetzt geht's ins Buch Hosea. Und wir waren nicht nur im Hebräerbrief unterwegs, ich habe mal nachgeguckt, seit Februar waren wir im Neuen Testament unterwegs. Und jetzt geht es mit der Tageslese also wieder zurück ins Alte Testament. Und ich möchte mit euch jetzt einfach mal direkt zum Einstieg diesen heutigen Text lesen, weil das ist wirklich der Start auch in das Buch Hosea, also das erste Kapitel mit seinen 9 Versen. Und ich habe auch das abgedruckt, also ihr könnt auch gern an der Leinwand mitlesen. Dies ist das Wort des Herrn, das geschehen ist zu Hosea, dem Sohn Beeris, zur Zeit des Usia, Jotam, Ahas und Hiskia, der Könige von Juda, und zur Zeit Jerobeams, des Sohnes des Joasch, des Königs von Israel. Und als der Herr anfing zu reden durch Hosea, sprach er zu ihm: Geh hin und nimm eine hurende Frau und Hurenkinder, denn das Land läuft vom Herrn weg der Hurerei nach. Und er ging hin und nahm Gomer, die Tochter Diblaims, zur Frau. Die ward schwanger und gebar ihm einen Sohn. Und der Herr sprach zu ihm: Nenne ihn Jezreel, denn es ist nur noch eine kurze Zeit. Dann will ich die Blutschuld von Jezreel heimsuchen am Hause Jehu und will mit dem Königtum des Hauses Israel ein Ende machen. Zur selben Zeit will ich den Bogen Israels zerbrechen in der Ebene Jezreel. Und sie ward abermals schwanger und gebar eine Tochter. Und er sprach zu ihm: Nenne sie Loruhamah, denn ich will mich nicht mehr über das Haus Israel erbarmen, noch ihnen vergeben. Doch will ich mich erbarmen über das Haus Juda und will ihnen helfen durch den Herrn, ihren Gott. Ich will ihnen aber nicht helfen durch Bogen, Schwert und Krieg, durch Ross und Reiter. Und als sie Loruhamah entwöhnt hatte, ward sie wieder schwanger und gebar einen Sohn. Und er sprach: Nenne ihn Lo-Ami, denn ihr seid nicht mein Volk. So will ich auch nicht der eure sein. Kein einfacher Text. Und ich weiß nicht, wenn es euch so geht wie mir, werdet ihr auch erstmal von jeder Menge Namen in diesem Text einfach mal erschlagen. Ja. Ich habe hier jetzt einfach mal den ersten Vers rausgepickt und noch eins rangeworfen. Da tauchen wahnsinnig viele Namen auf. Und auf der einen Seite können so viele Namen erstmal einen ganz schön erschlagen, die können verwirren. Insbesondere, wenn man jetzt lange Zeit im Neuen Testament unterwegs war und erstmal wieder so ein bisschen ins kalte Wasser des Alten Testaments geworfen wird und sich da so ein bisschen neu orientieren muss. Auf der anderen Seite sind es aber auch genau diese Namen, die es uns erlauben, diesen Text eben sinnvoll einzuordnen und letztlich auch zu verstehen. Und deswegen möchte ich es heute mit euch mal so machen, dass wir wirklich einfach der Reihe nach durch diese Namen in diesen Text gehen. Hier im Vers 1 fangen wir direkt mal an. Was ist denn hier der erste Name, auf den wir stoßen? Hosea. Fast richtig. Das ist der erste Name. Wir lesen hier immer Herr, wir den Titel Herr. Die Lutherbibel macht es deutlich, indem sie das komplett groß schreibt, dass an dieser Stelle, wo Herr in Großbuchstaben steht, steht eigentlich dieses JHWH, dieses Tetragramm, dieser Eigenname, mit dem sich Gott Mose vorstellt, als ich bin, der ich bin, ich werde sein, der ich sein werde. Das ist dieses JHWH, Yahweh. Das wird entsprechend der jüdischen Tradition nicht direkt geschrieben, sondern ein bisschen umschrieben. Aber das ist der Eigenname Gottes, der hier steht. Hier steht, ich bin der Rudi. Ich bin nicht irgendein Gott, ich bin der und der. Ich bin der JHWH, ich bin der Herr. Das ist also der erste Name, auf den wir hier stoßen. Dies ist das Wort des Herrn, das geschehen ist zu Hosea. Ich gehe einmal durch das, was wir hier angedruckt haben. Da gehen wir durch die Namen und dann gucken wir uns, wie die im Zusammenhang stehen. Also Hosea ist der nächste Name. Dem Sohn Beeris, zur Zeit des Usia, Jotam, Ahas und Hiskia, der Könige von Juda, und zur Zeit des Jerobeams, des Sohnes des Joasch, des Königs von Israel. 11 verschiedene Namen in einem Satz. Das sind fast mehr Namen als andere Wörter. Ja, ich glaube, wenn man die Artikel weglässt, ist es sogar so. Der Eigenname Gottes, den hatten wir gerade schon. Mit wem spricht der hier? Mit Hosea. Hosea ist ein Mann, den er jetzt in das Prophetenamt beruft. Und Hosea ist, wer ist er? Der Sohn von Beeri. Und der Sohn von Beeri ist so, wie wenn ich heute sagen würde, hallo, ich bin der Daniel Lange. Ja, das ist einfach eine genauere Bezeichnung, zu welcher Familie man gehört, damit man den Hosea, Sohn des Beeri, nicht verwechselt mit dem Hosea, Sohn des Amos. Ja? Es war damals einfach so quasi der Nachname. Also über seinen besonderen Beruf, Stand oder sowas, wissen wir erstmal nichts. Es geht um Gott, der den Hosea ins Prophetenamt beruft. Und jetzt geht es darum, wann das passiert ist. Da steht zur Zeit des Usia, Jotam, Ahas und Hiskia, der Könige von Juda. Waren alle 4 gleichzeitig König in Juda? Nee, der Reihe nach, aber wirklich direkt hintereinander. Das heißt, das bezeichnet einen Zeitraum, den kann man dann eben nachschauen. Wann waren diese 4 Könige in Juda hier dran? Dann hat man einen Zeitraum. Und dann kommt jetzt noch zusätzlich zu diesem Zeitraum jetzt und zur Zeit Jerobeams, des Sohnes Joasch, wieder zur Unterscheidung, weil es gab noch einen anderen Jerobeam in der Geschichte Israels. Das hier ist Jerobeam der Zweite, auch der Sohn Joaschs genannt. Joasch selber war auch König, aber nicht König von Juda, sondern König von Nordreich Israel. Also das heißt, in diesem ersten Satz lernen wir viel drüber, wann und wo das Ganze spielt. Ja. Es gibt solche Spickzettel, ja, die mag ich. Nicht, weil sie einen mit noch mehr Namen erschlagen, ja, sondern weil man da drauf die Namen gerade suchen kann und sie ein bisschen einsortieren kann. Ja. Hier ist der Hosea. Also was diese Karte hier, oder was dieses Schaubild so ein bisschen macht, ist, es ist so eine Zeitleiste, auf der man von links nach rechts in der Mitte die Könige sieht und oben und unten die Propheten. Ja. Ganz am Anfang beginnt diese Königszeit mit Saul, David und Salomo, als es noch ein großes Reich gibt. Nach Salomo spaltet sich das Reich auf. Sein Sohn Rehabiam übernimmt das Südreich Juda. Der Feind Jerobeam übernimmt das Nordreich Israel. Das ist der erste Jerobeam. Ja. Der Jerobeam, um den es hier geht, ist Jerobeam der Zweite. Jerobeam, Sohn des Joas. Sehen wir hier, Jerobeam, Sohn des Joas. Das ist also die Zeit, in der das spielt. Und was passiert jetzt in dieser Zeit? Vers 2. Als der Herr anfing zu reden durch Hosea, sprach er zu ihm, geh hin und nimm eine hurende Frau und Hurenkinder, denn das Land läuft vom Herrn weg der Hurerei nach. Die Namen sind jetzt inzwischen schon bekannt. Gott und Hosea. Um die zwei geht es jetzt in diesem Vers. Und wir lesen hier, dass der Herr angefangen hat, durch Hosea zu reden. Also Hosea hat als Prophet seinen Dienst aufgenommen und hat Gottes Wort weitergegeben. Aber da ist noch mehr passiert. Gott hat auch zu Hosea was gesagt, was jetzt nicht dafür gedacht war, dass der Hosea es anderen weitergibt, sondern dass der Hosea es selber ausführt. Er hat Hosea einen konkreten Auftrag gegeben. Er, der Hosea selbst, soll eine Frau heiraten, bei der von vornherein klar ist, dass ihr die Ehe in puncto Treue nicht viel bedeutet. Ja, weil sie eben mit den unterschiedlichsten Männern für entsprechende Gegenleistungen ins Bett steigt. Und genau eine solche Frau soll sich der Hosea suchen und zur Ehefrau nehmen. Inklusive der Kinder, die sie vielleicht schon mitbringt, die sie dann mit dem Hosea haben wird und die sie vielleicht auch von fremden Männern noch bekommen wird. So eine Frau soll er sich suchen. Ist ein toller Auftrag, oder? Ja. Warum gibt Gott Hosea diesen Auftrag? Was ist seine Begründung? Genau, die Begründung ist, denn das Land läuft vom Herrn weg der Hurerei nach. Von diesem Gott, der mit Hosea spricht, mit dem ein Bund besteht, laufen sie weg und sind diesem Bund untreu. Was meint Gott denn damit? Dass sie fremde Götter anbeten, genau. Götzendienst, insbesondere damals so die Verehrung von Baal und Aschera, waren im Nordreich weit verbreitet, genau. Im Nordreich Israel, da liest man bei fast allen Königen immer den Zusatz, und er wandelte in den Sünden Jerobeams. Und er tat, was dem übel gefiel, genau. Das greift auch diese Übersicht von den Königen so ein bisschen auf und hatte die vorhin so schwarz eingefärbt oder gelb, je nachdem, wie das Urteil Gottes über diesen König war. War das einer, der getan hat, was mir wohlgefällt? War der mir treu oder nicht? Kommen wir gleich nochmal drauf. Was war aber hier im Südreich passiert? Was meint Gott hier mit dieser Hurerei? Dieses Wandeln in den Sünden Jerobeams, wir hatten es gesehen, Jerobeam war ja der erste König und ein paar Generationen später war er jetzt auch gerade ein Jerobeam, der zweite war der amtierende König im Nordreich. Dieser erste Jerobeam, der hatte damals eine ganz bewusste Abkehr vom Südreich, von Jerusalem, von diesem ganzen Tempeldienst vorgenommen. Der wollte, dass sein ganzes Volk völlig unabhängig ist von Jerusalem, vom Tempel, vom Südreich. Und deswegen hatte er eben gesagt, okay, wir bauen uns was Eigenes. Wir bauen zwei goldene Kälber, eins im Süden, eins im Norden von unserem Gebiet, hier in Bethel und in Dan. Dann bauen wir noch ein paar andere Heiligtümer an verschiedensten Stellen. Das ersetzt dann alles mal ganz gut den Tempel. Und dann berufen wir uns auch eigene Priester. Das sind also nicht mehr Leute aus dem Stamm Levi, das sind irgendwelche anderen. Und wem gegenüber sind die treu? Dem König. Genau, ganz wichtig. So. Und er hat auch noch die Festtage verändert, damit ja auch die klassische Kultur ein bisschen durcheinander kommt. Zum Beispiel hat er das Laubhüttenfest auf einen anderen Monat geschoben und nach eigenen Regeln gefeiert. Und insgesamt wurde einfach auch wirklich dieser fremde Götzendienst geduldet oder sogar gefördert. Ja, das war das, was damals im Nordreich passiert ist, nach dieser Spaltung. Und das war das, was dann dort immer, immer weiter fortgeführt wurde. Von den Königen danach und vom gesamten Volk. Und eigentlich war doch das Volk Israel einen Bund mit Gott eingegangen. Damals in der Wüste. Sie war eine Bindung aneinander eingegangen, eine Verpflichtung zu gegenseitiger Treue. Und Bund ist ein Wort, das finden wir heutzutage zum Beispiel auch noch im Bund der Ehe. Und der Bund der Ehe ist jetzt nicht nur sprachlich ein Bund, er ist auch tatsächlich ein gutes Bild dafür, wie bedeutsam und wie umfassend der Bund zwischen Gott und dem Volk Israel eigentlich war. Wie tief der ging, wie innig der eigentlich gedacht war. Was war denn damals bei diesem Bundesschluss am Sinai passiert? Denn, wie gesagt, der Hosea soll eine untreue Frau heiraten als Sinnbild für das, was Israel macht. Es geht also um eine Hochzeit. Die Hochzeit von Gott mit dem Volk Israel, die war da, am Sinai. Das Volk war mit Mose zusammen aus Ägypten geflohen, war in der Wüste unterwegs. Sie kamen an den Berg Sinai. Und dann hat Gott ihnen, bevor sie den Bund mit ihm eingegangen sind, alle Gesetze und Gebote vorlesen lassen durch den Mose. Dann haben die sich hingestellt, haben gesagt, ja, das wollen wir. Ja, ich will. Ja, haben das mit Opfern bestätigt, rechtlich eingetütet. Und dann hat Gott gesagt, okay, jetzt Mose, machen wir quasi hier noch den letzten Haken dran. Jetzt kommst du mal noch kurz hier auf den Berg hoch. Ich gebe dir noch ein persönliches, die Gesetze gebe ich dir auch noch in einer ganz persönlichen Form. Kommst du mal kurz vorbei. War aber ein bisschen zu lang. Das, wäre das nur 2 Tage gewesen, wäre es vielleicht gut gegangen. Aber Mose war 40 Tage da oben. Und das hat das Volk nicht durchgehalten. Diese 40 Tage, in denen haben sie angefangen, von Aaron zu fordern, dass er ihnen Gott zeigt. Weil Mose war ja weg. Und Aaron hat sich irgendwann mal breitschlagen lassen, hat gesagt, ja, dann gebt mir doch euer Gold. Vielleicht noch mit der Hoffnung, mit, vielleicht sind sie zu geizig, ja, dann können wir uns die Geschichte sparen. Aber nee, die haben ihm bereitwillig all ihren Schmuck, ihr Gold gegeben. Und er hat dafür gesorgt, dass da draus ein goldenes Stierbild, ein goldenes Kalb gegossen, geschmiedet wird. So wie man es halt noch aus dem alten, guten Ägypten kannte. Ne? Da hatten wir doch auch so goldene Kälbchen verehrt. Ja, so einen Gott können wir uns selber machen. Den hat er dann dahingestellt, hat gesagt, ja, da ist euer Gott. Und auch wenn das vielleicht als Provokation gedacht war, die haben es gefeiert. Sie sind da rumgetanzt, haben dieses goldene Kalb verehrt und dann kommt Mose vom Berg zurück. Wenn wir das auf die heutige Zeit versuchen zu übertragen, ein Braut und eine Bräutigam sind zusammen mit dem Brautvater beim Standesamt. Die Hochzeit wird die Ehe wird geschlossen und jetzt müssen noch ein paar Formalitäten geregelt werden. Wahrscheinlich hat die Braut noch irgendwie so ein paar Erbschaften, die da irgendwie zu regeln sind im Ehevertrag. Der Brautvater und der Bräutigam ziehen sich nochmal zurück. Die Braut geht schon mal nach Hause, die klären noch ein paar Sachen. So, nachdem diese paar Sachen noch geklärt sind, Vertrag unterschrieben, kommt der Brautvater nach Hause und erwischt daheim seine Tochter im Bett mit einem Freund von früher. Das ist die Szene. Mose als Brautvater und Repräsentant des Volkes Israel kommt zurück von den letzten Formalitäten der gerade erfolgten Hochzeit und erwischt die Braut in flagranti. Ich weiß noch, wir hatten dieses goldene Kalb mal bei uns im Jugendkreis an einem Abend. Und da hat dann einer aus dem Jugendkreis so spontan gesagt, boah, ist das krass. Das ist ja wie wenn die Braut in der Hochzeitsnacht fremd geht. Ja, und genau so krass ist es, so übel wie das klingt, so ist das. Dieses Bild der Frau, die fremd geht. Und das ist in der Tat ein Bild, das Gott oft verwendet, um den Menschen klarzumachen, wie heftig es ist, was sie da tun. Und wir müssen uns mal bewusst machen, das Volk Israel hat sich auf ein Gesetz verpflichtet, das hat es vorgelesen bekommen. Was ist der Kern dieses Gesetzes? Die 10 Gebote. Womit beginnen die 10 Gebote? Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an, diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins 3. und 4. Glied an den Kindern derer, die mich hassen, aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Das erste Gebot in dem Bund, den die eingegangen sind, haben sie nach nicht mal 3 Wochen schon übertreten. Das ist der Start der Ehe zwischen Gott und dem Volk Israel. Das ist der Start der Ehe gewesen. Und dieser Prophet, durch den jetzt Gott zu den Menschen spricht, der soll mit seinem Leben, mit seiner Ehe diese Untreue den Leuten vor Augen führen. Denen soll klar werden, da ist nicht nur einer, der irgendwas hier labert. Da ist einer, mit dem meint Gott es ernst. Und guck mal, was der durchmacht, ja, weil er sich auf Gott einlässt. Jetzt lesen wir mal, was der Hosea gemacht hat. Und Hosea ging hin und nahm Goma, die Tochter Diblaims, zur Frau. Die ward schwanger und gebar ihm einen Sohn. Und der Herr sprach zu ihm, nenne ihn Jesreel. Denn es ist nur noch eine kurze Zeit, dann will ich die Blutschuld von Jesreel heimsuchen am Hause Jehu und will mit dem Königtum des Hauses Israel ein Ende machen. Zur selben Zeit will ich den Bogen Israels zerbrechen in der Ebene Jesreel. So, da sind sie wieder, unsere vielen Namen, die schön schnell verwirren können. Welche Blutschuld? Wer ist dieser Jehu? Also Goma, die Tochter Diblaims, ja, das war halt die Stefanie Meyer. Okay, auch zu der wissen wir nicht mehr Hintergrund. Wir wissen nur, nach welchen Kriterien er sie aussuchen sollte. Ja, denen hat sie wohl entsprochen. Und jetzt sagt der Herr, nachdem sie einen Sohn gebiert, zum Hosea, wie er ihn nennen soll, Jesreel. Übersetzt heißt Jesreel so viel wie er sät oder er zerstreut. Das kommt vom damaligen Aussäen, wo man eben die Samen geschmissen hat, wo nicht so ganz klar war, wächst was draus oder nicht. Also deswegen, er sät oder er zerstreut, ist beides derselbe Begriff hier. Und da sagt er Jesreel. Und in Jesreel klingeln bei den Leuten im Nordreich, da klingeln sämtliche Glocken, das ist denen ein Begriff, Jesreel. Denn Jesreel und auch das Haus Jehu, das kennt man dort. Das Haus Jehu. Jehu war ein König. Es war ein König hier im Nordreich, der war eigentlich davor ein Oberster im Militär. Der wurde dann gesalbt und mit dem Auftrag ausgestattet, das Haus Ahab auszurotten. Hat er gemacht. Aber auf eine Art und Weise, die, glaube ich, nicht im Sinne Gottes war. Der hat durch Intrigen sämtliche Nachkommen vom Ahab umbringen lassen, deren Köpfe eingesammelt, vor Jesreel aufgetürmt und dann in Jesreel durch eine Intrige die Isebel aus dem Fenster stürzen lassen und von Hunden auffressen lassen. Das ist die Blutschuld von Jehu. Auf der einen Seite hat er den Auftrag ausgeführt, den Gott ihm gegeben hat, nämlich dieses Haus Ahab auszurotten. Auf der anderen Seite hat er das nicht auf eine Art und Weise gemacht, wie Gott es gewollt hätte und auch über seinem Leben steht und er wandelte in den Sünden Jerobeams. Er war nicht klar bei Gott, der war auch bei fremden Göttern und hat diesen Götzendienst dort weiter unterstützt. Aber weil er den Auftrag Gottes ausgeführt hat, hat Gott gesagt, da gibt es eine Schonfrist. Und zwar sollen 4 Generationen deiner Nachkommen nach dir noch auf dem Thron sitzen. 4 Generationen. Jehu, Joahas, Joas oder Joasch, Jerobeam, um den geht es heute, ja, als der Hosea berufen wird, das ist die 3. Generation nach dem Jehu. Das Haus Jehu, das sind alle noch Nachkommen vom Jehu, das ist alles die Familie, das Haus Jehu. Und jetzt sagt Gott hier, ja, ich will das Haus Jehu und ich will die Blutschuld von Jesreel heimsuchen am Hause Jehu und will mit dem Königtum des Hauses Israel ein Ende machen. Zur selben Zeit will ich den Bogen Israels zerbrechen in der Ebene Jesreel. Also ich will diese Schuld heimsuchen. Ich erinnere mich dran, dass ich das nur verschoben habe. Die Zeit kommt aber, wo diese 4. Generation aufhört, die ich noch versprochen habe. Und dann wird diese Schuld auch beglichen werden. Und zusätzlich wird diese ganze Königsgeschichte im Nordreich ein Ende finden. Beides. Auf der einen Seite das Haus Jehu, auf der anderen Seite die gesamte Königsgeschichte in Israel, im Nordreich Israel, soll ein Ende finden. Jezreel, wie gesagt, habe ich gerade schon erwähnt, war zum einen der Ort, an dem das stattgefunden hatte damals, weil damals hatte Ahab seinen Palast dort gebaut, in der Festung Jezreel, und hat dort mit Isebel gewohnt. Deswegen war das so ein bisschen so der Familiensitz von Ahab gewesen, und dort war das dann passiert. Jezreel ist aber nicht nur militärisch damals eine Festung gewesen und eine wichtige Stadt in dem Nordreich, sondern es war auch die fruchtbarste Region in dem Land. Ja, das ist die Ebene Jezreel hier. Das ist zum einen die fruchtbarste Region, es ist aber auch zum anderen die Region, wo sämtliche Handelsrouten durchlaufen, die irgendwie von Ägypten da hoch Richtung Libanon und Syrien und sowas gehen. Deswegen, diese Region war wirtschaftlich und militärisch die quasi stellvertretend für das Nordreich Israel stand. Also, die Schonfrist, die Gott dem Jehu zugesagt hat, die ist jetzt bald vorbei. Und es wird sogar das komplette Ende schon für das Nordreich angekündigt. Und wie gesagt, Jezreel steht vom Namen her eben sowohl für die militärische und wirtschaftliche Stärke vom Nordreich, aber eben auch durch das mit Jehu und Ahab für diese unrühmliche, blutige Geschichte und auch für die Tatsache, dass Gott dieses Unrecht, was da passiert, nicht tatenlos hinnimmt, sondern dass er daran erinnert, was er im ersten Gebot sagt, dass er auch ein eifernder Gott ist, der die Missetat der Väter heimsucht. Hier habe ich es nochmal, dieses Heimsuchen. Ich will diese Blutschuld heimsuchen. Da ist dieses Wort wieder, was auch am Anfang der 10 Gebote steht. Ich will das heimsuchen. Und jetzt lesen wir weiter. Und sie ward abermals schwanger und gebar eine Tochter. Und er sprach zu ihm, nenne sie Lo-Ruhamah, denn ich will mich nicht mehr über das Haus Israel erbarmen, noch ihnen vergeben. Doch will ich mich erbarmen über das Haus Juda, Juda, und will ihnen helfen durch den Herrn, ihren Gott. Ich will ihnen aber nicht helfen durch Bogen, Schwert und Krieg, durch Ross und Reiter. Also, Israel ist unser Begriff Nordreich. Juda ist unser Begriff Südreich. Der Herr als Eigenname kennen wir. Die zweite Tochter, die da geboren wird, es steht nicht explizit dran, ob sie wirklich eine Tochter vom Hosea war. Ja? Aber diese Frau vom Hosea bringt sie auf die Welt. Und die bekommt den Namen Lo-Ruhamah. Was heißt denn Lo-Ruhamah? Genau, Lo, nicht, ohne Erbarmen, ohne Erbarmen, Barmherzigkeit. Das zweite Kind steht also mit seinem Namen dafür, dass dieser Entschluss Gottes in Bezug auf das Nordreich feststeht und dass hier kein Erbarmen Gottes mehr dieses Ende verhindern wird. Im Gegensatz dazu aber wird Gott weiterhin sich über das Südreich Juda erbarmen und ihnen auf seine Art und Weise helfen. Nicht militärisch, das macht er hier klar, aber da steht er noch mit Erbarmen darüber. Und da möchte ich nochmal auch an dieses erste Gebot erinnern, wo Gott sagt, die Missetat der Väter will ich heimsuchen, aber über Tausende, die mich lieben, will ich mich erbarmen. Und beides finden wir hier wieder. Für das Nordreich das Heimsuchen, für das Südreich das Erbarmen. Und für das Nordreich mit Lo-Ruhamah explizit das Nicht-Erbarmen. Ja, also ich hoffe, ihr merkt, wie dieser Beginn des Bundes zwischen Gott und Israel auf der einen Seite und diese Ehe vom Hosea, ja, wie das wirklich einen Bogen spannt. Ja, wie die Ehe vom Hosea mit den Namen auch verweist auf die Ehe, die Gott mit Israel geschlossen hat.
aus Juda soll mir der kommen, der. Da habe ich auf Jesus hingewiesen.
Ja.
Da habe ich gedacht, boah, stark.
Ja. Und jetzt kommen wir zu den letzten zwei Versen. Und als sie Loruhamah entwöhnt hatte, ward sie wieder schwanger und gebar einen Sohn. Und er sprach, nenne ihn Lo-Ami, denn ihr seid nicht mein Volk, so will ich auch nicht der eure sein. Was bedeutet der Name Lo-Ami? Lo hatten wir schon bei Loruhamah, das ist dieses Nicht oder Ohne. Nicht mein Volk. Nicht mein Volk, was für ein schrecklicher Name. Von diesen drei Kindern wird beim ersten Kind, der Name Jezreel, wird dreimal hier erwähnt, da geht es ums Nordreich. Der Name Loruhamah wird dann zweimal erwähnt, da geht es darum, dass Gott sich nicht mehr erbarmt. Und dieser Name Lo-Ami, der wird hier genau einmal noch erwähnt. Und dieser Name Lo-Ami, diese Aussage, nicht mein Volk, da merkt man eben, das ist nicht das Finale von irgendeiner grandiosen Geschichte, das ist das traurige Fazit einer absolut unrühmlichen Geschichte. Die Geschichte, was passiert, wenn man meint, ohne Gott klarzukommen. Die Geschichte, was, wenn Gott einen dann wirklich laufen lässt und nicht mehr hinterherläuft.
Daniel, kurze Frage, das bezog sich jetzt aber dann wohl auf das Nordreich.
Das bezog sich erstmal hier direkt auf das Nordreich, wo am Ende der Wirkungszeit vom Hosea tatsächlich dann auch, da gab es dann noch einen König, der auch Hosea hieß. Hat erstmal nichts direkt zu tun mit dem Propheten Hosea. Das ist wieder nur eine Namensgleichheit. Nicht verwirren lassen. Ja. Aber hier wurde das Nordreich von den Assyrern erobert. Da wurde die Bevölkerung weggeführt. Da wurde eine vermischte andere Bevölkerung in das Land gepackt. Ich habe schon mehrmals erwähnt, die Assyrer hatten einfach eine bestimmte Politik, wie die mit Eroberung umgegangen sind. Die haben gesagt, am stabilsten funktioniert das, wenn wir die Bevölkerung vermischen. Ja, sodass die ihre Identität verlieren. Und eine vermischte neue Bevölkerung in das Land, die können es dann bebauen, sodass dann da trotzdem noch alles gewirtschaftet wird und für uns irgendwie Steuern reinkommen und so alles gut. Ja. Aber die Kultur, die Religion und sowas, das soll alles aufhören zu existieren nach Möglichkeit. Das ist im Nordreich passiert. Und ihr seht, im Nordreich, jetzt muss ich gucken, dass ich es hier nicht überspringe. Genau, ihr seht im Nordreich auch, alle Könige sind schwarz gefärbt. Diese schwarze Färbung in diesem Ding ist ein Hinweis darüber, wie das Urteil Gottes über diesen König war. Im Südreich, da gibt es immer mal wieder Lichtblicke. So würde ich es mal nennen. Deswegen hat das Südreich, ich sag mal, länger durchgehalten, länger Erbarmen gehabt. Aber auch beim Südreich war irgendwann mal Schluss. Allerdings war das Südreich nicht komplett zu Ende. Die wurden dann nämlich von den Babyloniern erobert und die hatten eine andere Politik. Und es war kein Zufall, dass Gott das da dann wiederum auf diese Art und Weise zugelassen hat. Die haben ihre Identität behalten. Die wurden von Gott nach ungefähr 70 Jahren wieder zurückgeführt. Da fing wieder in Israel was an. Da gibt es dann hier wieder Führung. Es wird euch vielleicht noch begegnen, wenn ihr im Hosea weiterliest. Da geht es dann auch weiter, dass er irgendwann seine Frau wieder zurückkaufen muss. Die ist also in der Zwischenzeit weg gewesen, irgendwo verschuldet. Und kriegt von Gott den Auftrag, die wieder zurückzukaufen und wieder zu lieben. Und das macht der Hosea. Der kauft die, der holt die wieder zu sich, der bezahlt ihre Schulden. Und sie ist dann wieder bei ihm. Aber er sagt, ich kehre nicht mehr zu dir ein. Und das sehen wir hier in der Geschichte vom Volk Israel. Auch das Volk Juda wird wieder zurückgeholt, aber dann ist es erstmal ganz lang still. Da kommt Gott nicht mehr, da kommen diese 400 stillen Jahre, bis dann Jesus auf den Plan tritt. Und jetzt sind wir auch wieder hier an dem Ort, wo es um den Bund geht. Wir hatten es hier von dem Bund, den Gott mit Israel am Berg Sinai eingegangen ist. Und dieser Bund, zu dem steht Gott treu. Und wir merken, dass bis heute existiert dieses kleine Volk Israel, obwohl es eigentlich nach menschlichem Ermessen schon zigmal aus der Geschichte hätte ausradiert sein müssen. Dieser alte Bund, wie wir ihn oft nennen, der ist nicht beendet. Aber es ist eben ein Bund, der für ein bestimmtes Volk innerhalb der Weltgeschichte gilt. Und mit Jesus hat Gott dann aus diesem alten Bund heraus aber einen neuen Bund geschaffen und der funktioniert ganz anders. Dieser neue Bund, da geht es nicht mehr um Abstammung, da geht es nicht um Kultur oder Politik. Von diesem Bund ist niemand von vornherein ausgeschlossen, weil er, ich sag mal, von den falschen Eltern geboren wurde. Aber es wird auch niemand automatisch in diesen Bund hineingeboren. Und dieser neue Bund, der besteht auch nicht darin, dass Gesetze befolgt werden. Der besteht darin, dass wir Jesus als unseren Retter annehmen und dadurch in eine Kindschaftsbeziehung mit Gott selbst treten. Das heißt, wenn der erste Bund, ich sag mal, eher wie eine Ehe vom Charakter war, ist dieser neue Bund vom Charakter her eher wie eine Adoption. Und ja, auch in diesem neuen Bund, da geht es um Treue. Aber bei dieser Treue geht es nicht darum, dass wir uns dadurch diesen Platz in diesem Bund sichern müssen, sondern da geht es darum, dass unsere Beziehung zu Gott wächst und gedeiht und dass Gott mehr und mehr in uns und durch uns wirken kann. Und die Frage ist jetzt, wenn wir hier uns den Hosea so genau angucken und diese Geschichte vom Nordreich Israel, kann uns das denn heute überhaupt eine Lehre sein? Ja, absolut. Dazu haben wir ja die komplette Bibel, damit wir daraus lernen und Gott besser verstehen. Aber sollen wir deswegen, weil wir jetzt hier etwas daraus lernen sollen, Angst haben und aus Furcht heraus Gesetze befolgen, nur um treu zu sein? Definitiv nicht. Denn in diesem neuen Bund möchte Gott auch das, was er schon im alten Bund wollte. Er möchte eine Liebesbeziehung haben. Und auch wenn der Charakter des Bundes ein anderer ist, eher eine Kindschaft, eher eine Adoption, möchte er doch, ich sage mal, auf Beziehungsebene gesprochen, was er sich wünscht, ist eine gelungene und eine gesegnete Ehe. Und ich glaube, das ist das, was wir aus dem Buch Hosea mitnehmen können, dass auf der Treue zu Gott ein riesiger Segen liegt und dass Gott eine unglaubliche Sehnsucht danach hat, dass Beziehung mit uns gelingt. Das können wir aus dem Buch und aus dem Leben vom Hosea mitnehmen. Amen. Ich bete noch. Vater, ich danke dir, dass wir im Alten Testament so schonungslos lesen, wie wir Menschen ticken. Ich danke dir, dass da auch so offen berichtet wird, was da alles schiefläuft und was das für Konsequenzen hat. Nicht, weil du beleidigt bist, sondern weil du konsequent bist. Weil du genau das tust, was du in dem Bund auch gesagt hast. Und ich danke dir aber auch, dass es da nicht stehen geblieben ist. Dass wir heute in einem neuen Bund leben dürfen, der einen anderen Charakter hat. Dass wir deine Kinder sein dürfen und nicht Sorge haben müssen, ob wir jetzt genügend Gesetze befolgt haben, um noch zu bestehen oder ob wir verworfen werden. Wenn wir Jesus als Retter angenommen haben, dann dürfen wir wissen, das steht außer Frage, dass wir deine Kinder sind. Und ich möchte dich bitten, dass wir aus dieser Sicherheit, aus dieser Dankbarkeit raus mehr und mehr treu sein wollen, dass wir eine Lust daran haben, dir treu zu sein, die Beziehung mit dir immer tiefer und immer besser zu gestalten, dass das immer mehr zu einer Liebesbeziehung wird, die sich positiv auswirkt. Und ich danke dir, dass das ist, was, wonach du dich sehnst, nach uns, nach einer innigen Beziehung mit uns. Und da möchte ich dich einfach auch bitten, dass du uns die Augen aufmachst, wo wir in die Irre laufen und wo wir dir untreu sind. Nicht, weil wir Gefahr laufen, dass wir im Endeffekt von dir verworfen werden, aber weil wir so gern in die gute Beziehung mit dir hineinkommen und darin wachsen wollen.